Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wieso kann ich behaupten, wie ich es in dem Titel dieser heutigen Predigt getan habe, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Ereignissen in Kanada und den Ereignissen in und bezüglich der Ukraine, insoweit als es um eine weltweite Diktatur geht? Denn eine weltweite Diktatur ist in der Tat prophezeit und wird kommen. Und zwar bald. Nun, die heutige Predigt wird dies, hoffe ich, klar machen. Ich habe ja mehrere Predigten über dieses Thema der weltweiten Diktatur gegeben und natürlich auch auf Posten stehen, Programme. Und wir haben auch viel darüber in unserer Literatur geschrieben. Ich habe auch ein auf Posten stehend Programm vom 18.03.2021 über die kommende weltweite Diktatur gegeben und diese wurde veröffentlicht, diese Sendung. Wir werden also auf eine solche weltweite Diktatur heute vorbereitet. Und um es kurz zu Anfang wiederum zu betonen, in Offenbarung 13 wird dies klar vorhergesagt. Ich will kurz aus der Hoffnung für alle zitieren, und zwar zunächst einmal aus Vers 3, wo es heißt, alle Welt lief dem Tier voller Bewunderung nach, dem Tier einer europäischen Macht, die noch kommen wird, aber auch einem Führer dieser europäischen Macht, der noch kommen wird. Dann in Vers 4, und das Tier beteten sie an, sowohl die Macht, als auch den Führer dieser Macht. Vers 7. Es herrschte uneingeschränkt, dieses Tier, über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. Dann Vers 8. Und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten. Und dann noch Vers 12. Alle Bewohner der Erde werden dazu gebracht werden, das Tier zu verehren und anzubeten. Eine absolute Diktatur wird hier beschrieben. Eine sehr gefährliche, brutale Diktatur. Und das wird für eine Zeit zumindest für alle Nationen und alle Länder und alle Staaten dieser Welt gelten. Weil nämlich Satan der Herrscher dieser Welt ist. Weil Satan derjenige ist, der diese Diktatur ins Leben rufen wird. Und der die Menschen dazu bringen wird, diese Diktatur zu verehren, anzubeten, ihr zu folgen. Und dies bahnt sich heute bereits schon an. Und ein Beispiel wird im ersten Teil dieser Predigt jetzt behandelt werden. Und zwar geht es mir um Kanada. Nun, ich könnte 4 oder 5 auf Posten stehende Programme geben. Die sind aber alle Teil der heutigen Predigt. Ich habe mich dazu entschlossen, dies einmal alles im Zusammenhang in einer Predigt mit Ihnen zu behandeln. Aber von daher richtet sich natürlich die heutige Predigt nicht nur an unsere Mitglieder, wie unsere Predigten es ohnehin nicht nur tun, sondern an die breite Öffentlichkeit, wenn sie gewillt sind, die Ereignisse dieser Welt im Lichte der biblischen Prophezeiung sich anzuschauen und darüber zu meditieren. Wir haben jede Woche eine Rubrik über die Weltnachrichten, die wir veröffentlichen. Wichtige Weltnachrichten, die Sie alle angehen sollten. Alle diese Auszüge von Artikel mit unseren eigenen Kommentaren finden Sie auf unserer Webseite. Machen Sie sich die Mühe, dorthin zu gehen und sich diese wöchentlichen Berichte anzuschauen. Aber wie gesagt, die Diktatur kommt. Westliche freie Mächte werden zu Diktaturen und die Bevölkerung wird folgen. Man wird heute bereits systematisch auf das Konzept der Diktatur auch in der sogenannten freien Welt vorbereitet. Und Kanada ist ein Paradebeispiel. Ein ehemals freies Land, wo man ehemals sehr auf freie Bewegung und freie Meinungsäußerung und freie Versammlung bedacht war, ist, man möchte fast sagen, über Nacht zu einer absoluten Diktatur geworden, unter einem linksgerichteten Diktator. Und die meisten Kanadier, wie es scheint, folgen ihm auf eine Weise, wie dies zuvor möglicherweise gar nicht denkbar war. Und Kanada ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie es auch in anderen Ländern geschehen kann und geschehen wird. In anderen westlichen, demokratischen Ländern, die alle zu Diktaturen werden, wie es die Bibel klar und deutlich und sagt. Ich möchte ein wenig jetzt chronologisch vorgehen und Ihnen noch einmal ins Gedächtnis rufen, was in Kanada genau geschehen ist und geschieht. Das Ron Paul Institute schrieb am 8. Februar: Politiker wie Trudeau und Biden, die den Volkszorn gegen alle Gruppen anheizen, die sich nicht der Obrigkeit beugen, sehen die Saat des Hasses, der sich noch lange nach dem Ende der Pandemie ausbreiten wird. Auf lange Sicht haben die Menschen mehr von Politikern zu befürchten als von Viren. Und die ganze Darstellung bezüglich der Pandemie war ja auch sehr zweifelhaft, wie es in den Massenmedien vorgetragen worden ist. Das Journal de Montréal schrieb am 14. Februar, und ich will gleich dazu sagen, dass Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht viel über diese Zeitungen von Kanada gehört haben, denn in Deutschland wird so gut wie nichts darüber berichtet. Und wenn es berichtet wird, dann natürlich in einer sehr negativen Weise im Hinblick auf die Trucker, die Lastwagenfahrer in Kanada, die diese Demonstration durchgeführt haben. Da heißt es in diesem Journal: Die kanadischen Banken brauchen nicht mehr länger die Genehmigung eines Richters, um die Privat- und Firmenkonten von Personen oder Unternehmen, die sie verdächtigen, den Konvoi zu unterstützen, sofort zu sperren und die Gelder einzufrieren. Machen sich einmal bewusst, was das bedeutet. Sie haben jetzt ein Konto. Sie haben vielleicht irgendeine Spende von 5 kanadischen Dollar an diese Organisation geschrieben und geleistet, die diesen Konvoi durchgeführt hat. Ihnen kann sofort das Bankkonto gesperrt werden. Und meinen Sie nicht, das könnte nicht geschehen. In einem Video aus dem Jahr 2013 holte Trudeau, der kanadische Premierminister, der lobte das kommunistische China. Und er sagte: Es gibt ein gewisses Maß an Bewunderung, das ich für China empfinde, weil ihre Diktatur es ihnen ermöglicht, ihre Wirtschaft tatsächlich im Handumdrehen umzukrempeln. Damit hat er bereits schon eigentlich die Welt informiert, wie er denkt. Aber die meisten haben natürlich nicht darauf geachtet. Breitbart wies darauf hin, am 15. Februar, dass er sowohl die Diktatur Chinas als auch die Diktatur Kubas gelobt hat und ein Bewunderer von Fidel Castro war. Und er nutzte sein Amt, schreibt die Zeitung, um die kommunistische Partei Chinas zu bereichern. Dann schreibt der Guardian, eine englische Zeitung, am 14. Februar: Trudeau ist der erste Premierminister, der sich auf das Notstandsgesetz beruft. Es erlaubt der Bundesregierung, Menschen davon abzuhalten, sich an bestimmten Orten zu versammeln. Das Gesetz würde Unternehmen strafrechtlich verfolgen, deren Lastwagen bei den Protesten eingesetzt werden. Also die dürfen sich noch nicht mal versammeln, und die sich da beteiligt haben, die sollen strafrechtlich verfolgt werden, aufgrund dieses Notstandsgesetzes. Breitbart schrieb am 20. Februar: Bilder aus der kanadischen Hauptstadt zeigen Polizisten in militärischer Kleidung und mit Gewehren bewaffnet, wie sie gegen den Freiheitskonvoi vorgehen. Es gibt Aufnahmen, die zeigen, wie Beamte eine ältere Frau mit einer Gehhilfe niederschlagen und auf ihr herumzutrampeln scheinen. Ich habe dieses Video gesehen. Was darauf hindeutet, dass die Beamten kaum zögern, die Notstandsbefugnisse von Premierminister Justin Trudeau gegen Demonstranten durchzusetzen, buchstäblich mit vorgehaltener Waffe. Erinnert uns das an die Nazi-Zeit? Erinnert uns das an Ostdeutschland? Erinnert uns das an die Diktaturen der Welt im Nahen Osten, in Afrika, wo immer? Aber es ist dies jetzt eine Situation in Kanada. Es heißt so dann wie folgt: Es gibt mehrere Videos in den sozialen Medien, die zeigen, wie die Polizei Schläge mit den Knien und Fäusten austeilt, während die Demonstranten am Boden liegen. Der Polizeichef unter Trudeau behauptete, er habe die Videos, von denen sie sprechen, nicht gesehen. Obwohl sie sich im Internet verbreitet haben und von Kanadiern und anderen Personen aus der ganzen Welt über die sehr aktiven sozialen Medien Konten der Polizei von Ottawa gemeldet wurden. Und jetzt sagt er Folgendes: Wenn Sie an dieser Demonstration beteiligt waren, werden wir aktiv versuchen, Sie zu identifizieren und mit finanziellen Sanktionen und strafrechtlichen Anklagen zu belegen. Es scheint, dass der linke Diktator Justin Trudeau in diesem Polizeichef Steve Bell, den in Anführungszeichen richtigen Mann, für seine Aufgabe gefunden hat, während die ihm unterstellten Polizeibeamten in Anführungszeichen pflichtbewusst seine umstrittenen Befehle ausführen. Ja, wir gehorchen ja nur der Obrigkeit. Wir führen ja nur Befehle aus. Es ist ja nur dies unser Job. Haben wir das auch schon mal gehört? Gerade auch im Dritten Reich. Ja, wir haben ja nur Gehorsam geleistet. Wir mussten ja gehorsam sein. Lifeside News schrieb am 19. Februar. Der Direktor von Rebel News, Ezra Levant, twitterte heute Morgen mit Videobeweisen, dass eine Reporterin des konservativen Nachrichtenmagazines vor Ort in Ottawa von Trudeaus Polizei angegriffen wurde. Auf dem Video ist zu sehen, ich habe das Video gesehen, wie Alexa Lavoie vor Schmerzen wimmert, nachdem sie berichtet, dass sie von Polizeiknüppeln geschlagen und ihr mit einem Tränengaskanister aus nächster Nähe ins Bein geschossen wurde. Und sie hat dann im Fernsehen die Wunde gezeigt. Das Abfeuern des Kanisters aus nächster Nähe wurde von Fotografen aufgezeichnet. Levant berichtet. Alexa sagt, dass sie gezielt von einem Polizisten angegriffen wurde, der ihre Kamera gesehen hat. Sie sagt, er sei auf sie zugekommen, habe sie geschlagen und zu Boden gestoßen. Sie sagt, er habe versucht, ihr das Telefon aus der Hand zu schlagen, um sie vom Filmen abzuhalten. Und auch das wurde gezeigt. Und ich habe Interviews mit beiden, Levant und der Reporterin, gesehen. Die wurden hier in Amerika ausgestrahlt. Dies sind die Methoden einer diktatorischen Macht. Die Demonstration der Trucker ist heute weitgehend beendet, aber der Diktator Trudeau hält an den Notstandsgesetzen fest. Nun war die Aktion der Trucker erfolglos, keineswegs. Viele der Restriktionen sind mittlerweile in den Provinzen Kanadas aufgehoben worden, als Folge der Demonstration. Aber Trudeau sagt nach wie vor, es besteht ein Notstand, wir müssen diese Notstandsgesetze, die ihm autoritäre Macht gewähren, beibehalten. Und Biden hat das Gleiche getan. Auch hier in Amerika sieht es ja so aus, dass die Restriktionen gegen die Pandemie nach und nach aufgehoben werden, zumindest gelockert werden. Aber nach wie vor besteht ein Notstand, sodass Biden nach wie vor die autoritäre Macht, die diese Notstandsgesetze ihm gewähren, beibehalten will. Breitbart veröffentlichte am 20. Februar einen Artikel, in dem es heißt, Christian Terhes, ein rumänischer Abgeordneter des Europäischen Parlaments, hat das tyrannische Vorgehen von Premierminister Trudeau angeprangert und fuhr fort, dass das Vorgehen Trudeaus an das kommunistische China erinnere, wenn er das natürlich bewundert, keine Frage, und dass der kanadische Regierungschef wegen seines Vorgehens von der internationalen Gemeinschaft isoliert werden sollte. Das wird aus verschiedenen Gründen nicht geschehen, denn insgeheim sind viele der Führer begeistert von dem, was Trudeau macht. Wenn überhaupt etwas gesagt wird, dann werden da vielleicht Lippenbekenntnisse abgegeben, aber die hätten es auch genauso gerne, wie Trudeau es durchgesetzt hat. Also eine Isolation wird in keinster Weise erfolgen. Es heißt weiter, Terhes verglich den Kanadier auch mit Rumäniens kommunistischem Diktator Nicolae Ceausescu, der schließlich am Weihnachtstag 1989 zusammen mit seiner Frau durch ein Erschießungskommando hingerichtet wurde, nachdem eine Revolution ihn von der Macht entfernt hatte. Aber wie gesagt, das wird wohl in Kanada nicht erfolgen. Das will ja auch keiner. Ich meine, das ist ja nicht das, worum es geht. Aber ich zeige Ihnen dies und lese Ihnen diesen Artikel vor, um Ihnen auch deutlich zu machen, wie die Stimmung ist in Kanada. Ich bekam jetzt einen Anruf von einer kanadischen Frau. Das Erste, was sie sagte, war, es ist schrecklich, wie unser Land zu einer absoluten Diktatur geworden ist. Das sehen einige. Aber viele, auch wenn sie es sehen, sind damit einverstanden. Aber nicht alle. Fox News schrieb am 18. Februar. Eine Gruppe kanadischer Geistlicher sandte einen offenen Brief an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und tadelte ihn dafür, dass er sich auf das Notstandsgesetz berief, um den Freiheitskonvoi zu unterdrücken, sowie für andere Maßnahmen, die sie als tyrannisch bezeichneten. Sie betonten, dass Mitglieder des Klerus Teil des Konvois sind. In dem Brief heißt es unter anderem, als Reaktion auf deren Singen, Beten, Reden über die Verfassung und patriotischer Liebe für das Land hat sich ihre Regierung nicht nur geweigert, sich mit diesen Bürgern zu treffen, um ihr Anliegen zu hören, sie haben sie beleidigt, verunglimpft und über sie gelogen. und damit eine verletzte und zerrissene Nation weiter gespalten. Ihre Regierung gewährt den Menschen nicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht zu arbeiten oder ihren Lebensunterhalt zu verdienen, das Recht, sich für ihre Kinder zu entscheiden oder bei ihren Familien oder sterbenden Angehörigen zu sein, das Recht, sich zu versammeln, um Gott anzubeten und ihm zu gehorchen, das Recht, in ihrem eigenen Lande zu reisen oder ein- und auszureisen. Und dann schreiben die Geistlichen Folgendes. Wir verurteilen Trudeaus ebenfalls auf das Schärfste für seine beispiellose Berufung auf das Notstandsgesetz, um die Proteste des Freiheitskonvois und die Blockaden zu stoppen. Diese tyrannischen Aktionen setzen diese Regierung und das Volk dem Gericht Gottes aus. Und wir sind zutiefst besorgt, dass sie die Bedeutung von Gottes Zorn über eine rebellische und gesetzlose Nation nicht anerkennen, warnten sie abschließend und forderten Trudeau auf, die Sünden des Stolzes, der Rebellion gegen Gott und des falschen Zeugnisses zu bereuen. Ein sehr interessanter Brief. Nun, erinnert mich an das Verhalten von Johannes dem Täufer, der Herodes wegen seines gottlosen und gesetzlosen Verhaltens herausforderte und zurechtwies. Aber die meisten Menschen heute haben keinerlei Verständnis von Gottes Zorn. Sie meinen, Gott ist ja nun ein liebender Gott, der ja keinen Zorn hat, von daher können wir ja so weiterleben, wie wir wollen, wir können Kirchen unterdrücken, wie es Trudeau nun tut, wir können tun und lassen, was uns in den Sinn kommt, und wir werden trotzdem dann in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Nun lesen Sie sich einmal das Buch der Offenbarung durch, vor allen Dingen die letzteren Kapitel, wo von dem Zorn Gottes, des Vaters und des Lammes Jesus Christus geschrieben wird und gesprochen wird. Und dann werden Sie vielleicht eine etwas andere Ansicht über den wahren Gott der Bibel erhalten, und Sie werden sich auch darüber im Klaren sein, dass Sie nicht einfach so ohne weiteres in gesetzloser, sündhafter Weise leben können, ohne dafür bestraft zu werden von Gott, dem liebenden Gott, denn er tut es aus Liebe, damit Sie endlich zu einer Gesinnung kommen, die mit der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes im Einklang steht. Nicht so, wie es in Kanada zurzeit geschieht, was absolut nichts mit göttlichem Verhalten zu tun hat. Das Ron Paul Institute schrieb Folgendes am 18. Februar. Sowohl in amerikanischen als auch in den kanadischen Medien ist es gewissermaßen zur Gewohnheit geworden, darauf zu bestehen, dass der Protest der kanadischen Trucker gegen die Impfpflicht ein illegaler Protest ist. Der Premierminister von Ontario, einer der hysterischen Politiker oder hysterischsten Politiker Kanadas, bezeichnet die Proteste nicht nur als illegal, sondern als Belagerung. Und andere Gegner der Proteste bezeichnen sie als Besetzung und als Aufstand. Die Regime der Welt, schreibt der Artikel, verwenden gerne die Legalität als Maßstab für die Beurteilung menschlichen Verhaltens, weil die Regime die Gesetze machen und vielfach unter der Inspiration von Satan, dem Teufel, meine Anmerkung hierzu. Ob die Gesetze tatsächlich etwas mit Menschenrechten, Privateigentum oder einfach nur mit gesundem Menschenverstand zu tun haben, ist eine ganz andere Sache. So ist die Geschichte voll von sinnlosen, unmoralischen und zerstörerischen Gesetzen. Die Sklaverei war während eines Großteils der Menschheitsgeschichte rechtmäßig. Vorübergehende Sklaverei, bekannt als Wehrpflicht, nichts weiter als eine Sklaverei, laut dieses Artikels, wird immer noch von vielen Regierungen angewandt. In den USA war die Inhaftierung friedlicher amerikanischer Bürger japanischer Abstammung während des Zweiten Weltkrieges durch das US-Regime völlig legal. Wir können ja auch an die Verfolgung der Indianer durch die Amerikaner denken. Verträge wurden geschlossen, nur um wieder gebrochen zu werden, wenn man dann auf dem Land, das den Indianern zugesprochen worden war, Gold gefunden hat. Die Aufzählung könnte ja Stunden dauern. Es geht nicht nur um Amerika. Es geht auch um Deutschland, Österreich, Schweiz, vielen freiheitlichen Demokratien in Europa, die so freiheitlich gar nicht mehr sind und demnächst auch keineswegs mehr sein werden. Der Artikel fährt fort. Der Gedanke, dass Gesetze Perversionen wahrer Gerechtigkeit sein können, ist vielen schon lange klar. Der Grundgedanke ist sehr alt, aber seine Beständigkeit im Westen wurde durch die Tatsache verstärkt, dass das Christentum als illegale Religion begann und die frühen Christen oft als Kriminelle angesehen wurden, die die Todesstrafe verdient hatten. Etwas, was prophezeit ist, das wieder geschehen wird in der kommenden Weltdiktatur. Wahre Christen werden verfolgt werden, als Kriminelle behandelt werden, werden nicht nur aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, werden sogar getötet werden, in legaler Weise, wie angeblich auch Christus in legaler Weise getötet wurde, obwohl dies eine totale illegale Situation war, was viele Menschen heute keineswegs anerkennen wollen. Der Artikel fährt fort. Augustinus erklärte, dass ein ungerechtes Gesetz überhaupt kein Gesetz ist und verglich Könige mit Piraten. Die Anordnungen von Piraten sind natürlich weder Gehorsam noch Ehrfurcht wert. Und wenn Könige wie Piraten sind, dann sind königliche Erlasse von gleicher Ehrbarkeit, schrieb Augustinus. Dieselbe Tradition förderte Thomas von Aquins Unterstützung für den Königsmord. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass man vorsätzlich einen Regierungsherrscher, ein Oberhaupt, töten kann, wenn er sich ungerecht verhält. Das heißt dann, die amerikanische Revolution war im Grunde genommen eine Reihe von illegalen Handlungen. Die Unabhängigkeitserklärung war kaum mehr als eine Erklärung einer durch und durch illegalen Rebellion. Daraufhin schickte der englische König Männer in die Kolonien, um Recht und Ordnung durchzusetzen. Die Amerikaner reagierten auf diesen Versuch, das Gesetz durchzusetzen, indem sie die Regierungsbeamten töteten. Weniger gewalttätige Handlungen amerikanischer Rebellen waren ebenso kriminell und reichten von der Boston Tea Party bis hin zu einer Vielzahl von Angriffen auf Steuereintreiber. Das soll nicht heißen, fährt der Artikel fort, zu sagen, dass offene Rebellion zwangsläufig klug sei. Illegale Handlungen zu vermeiden ist oft, wenn nicht sogar meistens, das Klügste, was man tun kann. Ungerechte Gesetze zu missachten kann oft noch ungerechtere Gesetze zur Folge haben. Das ist leider auch wiederum die Geschichte, die man immer und immer wieder nachlesen kann. Viele Gesetze sind nichts anderes als die Früchte politischer Pläne, die dem Regime helfen, seine Macht zu erhalten, wie das gerade in Kanada geschieht, und seine Freunde auf Kosten anderer zu belohnen, wie dieser Polizeichef da offensichtlich belohnt wird von Trudeau. Wir können immer damit rechnen, dass das Regime und seine Unterstützer versuchen werden, Dinge zu verbieten, die ihnen nicht gefallen. Und wenn solche Dinge erst einmal ungesetzlich sind, werden wir jedes Mal, wenn einige das Prestige oder die Macht des Regimes bedrohen, von den Übeln der Gesetzesbrecher hören. Gesetzesverstöße zugunsten des Regimes werden natürlich immer toleriert. Das ist ein äußerst erfolgreicher Trick, schreibt der Artikel, den seit Tausenden von Jahren man anwendet. Nun, ich möchte hierzu kurz Folgendes sagen. Auch wenn von Menschen geschaffene Gesetze in Anführungszeichen illegal sind, dürfen wir als wahre Christen niemals Gewalt anwenden, um sie zu missachten. Christus sagte den Menschen, sie sollten sich nicht mit Gewalt gegen sogar böse Handlungen der Regierung wehren, zum Beispiel wenn ein römischer Soldat in unrechtmäßiger Weise jemanden zwang, seinen Proviant zu tragen. Wir dürfen allerdings auch nicht, in keinster Weise, jemals Gottes Gesetze dem Sinne oder dem Buchstaben nach verletzen, um menschliche Anordnungen zu befolgen. Wir haben da eine Broschüre veröffentlicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich werde nicht darauf eingehen, aus Zeitgründen, aber ich möchte Sie bitten, sich noch einmal Kapitel 5 dieser Broschüre ganz besonders durchzulesen mit dem Titel »Ab wann gelten Regierungsbeamte als Gottes Diener?« Sie können sich auch nachher stellen in Matthäus 5, die Verse 38 und 39 und dann sogar weiter auch noch Vers 41 vorlesen. Ich will das einmal kurz jetzt für Sie zusammenfassen, damit wir einen gesamten Blickwinkel haben hier. Weil wir in Gottes Kirche in keinster Weise befürworten, sogar noch nicht einmal an Demonstrationen teilzunehmen, weil die eben gewalttätig werden können oder weil es so geschehen kann, wie wir es in Kanada erlebt haben. Mit anderen Worten, die Rolle der Kirche, und das sagen wir hier in Kapitel 5 unserer Broschüre, ist die eines Beobachters, eines Botschafters, eines Verkünders, keinesfalls jedoch die eines aktiven Teilnehmers. Ich höre das immer wieder. Aber man muss doch dem widerstehen. Man muss den Regierungsforderungen, auch wenn es um die Pandemie geht, aktiv sich entgegensetzen und dann Demonstrationen teilnehmen und so weiter und so fort. Na, das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe als die Kirche des ewigen Gottes. Es heißt hier, anstatt sich mit den physischen Angelegenheiten des gegenwärtigen bösen Zeitalters zu befassen, das bald vergehen wird, sollten sie sich auf das Reich Gottes konzentrieren und alles tun, was in ihrer Macht und Möglichkeit steht, um die Ankunft des Tages des Herrn zu beschleunigen. Das ist, worauf es ankommt. Wir beobachten, wir berichten, ja, wir zeigen dem Volk, den Menschen, seine Sünden. Wie eine Posaune sollen wir sie herausposaunen, damit die Menschen vielleicht zur Besinnung kommen. Wie ich sagte, in Matthäus 5, da heißt es in Vers 38 und 39, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Mit anderen Worten, indem man Gewalt anwendet und dadurch eine böse Person verletzt oder tötet, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Was ist damit gemeint? Nun, nach der Lamser-Bibel ist das Konzept, die andere Wange anzubieten, eine aramäische Redewendung, die bedeutet, beginne keinen Streit oder Kampf. Es geht hier um gewaltsames sich auseinandersetzen mit anderen Menschen. Und dann, wenn es in Matthäus 5, Vers 41 heißt, dass wenn einer dich zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei, das bezieht sich auf einen römischen Soldaten, der jederzeit das Recht hatte, jemanden aus der Bevölkerung zu der von Jesus genannten Meile zu zwingen, um ihm den Weg zu zeigen oder das Gepäck zu tragen. Darum ging es. Man sollte sich dem jetzt nicht in gewaltsamer Weise widersetzen. Aber wir sehen, wie es passieren kann. In Kanada, einem friedlichen, freiheitsliebenden Lande, ehemals. Eine ehemalige Kolonie von England natürlich, wie wir wissen. Und wie auf einmal eine solche Gesellschaft zu einer absoluten Diktatur werden kann. Nahezu über Nacht. Aus welchen Gründen, aus welchen Anlässen auch immer. Schauen Sie, wir haben Notstandsgesetze in Deutschland. Nach wie vor gibt es die. Und die können jederzeit angewendet werden, wenn Regierenden der Ansicht sind, dass sie angewendet werden sollten. Interessant ist auch, dass diese Entwicklung in Kanada geschehen ist, nachdem Trudeau mit Biden telefonierte. Man kann spekulieren, was da alles in diesem Telefongespräch erörtert wurde. Und dass beide dann zu fast gleichem Zeitpunkt die Notstandsgesetze verlängert haben. Das bringt mich jetzt zum zweiten Teil der heutigen Predigt. Und zwar, was in Russland geschieht, was in der Ukraine geschieht. Das Wenigste, was man von biblischer Warte her sagen kann, ist, dass Christus sagte, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Erschreckt nicht, es muss alles so kommen. Es ist noch nicht das Ende, aber dann fährt er fort zu sagen, es ist aber das Anfang oder der Anfang der Wehen. Und wir wissen, dass wenn die Wehen beginnen, bei einer Frau einzusetzen, die schwanger ist, dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis das Kind geboren wird. Also der Anfang der Wehen in jedem Fall. Aber noch mehr muss hierzu gesagt werden. Denn wir haben bereits von dem Tier gelesen, einer europäischen Macht der letzten Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, das sich in Europa formieren wird. Und letztendlich wird dieses diktatorische Tier einen Krieg beginnen mit Russland und, wie wir sehen werden, mit Russland und der Ukraine und Weißrussland, alle gemeinsam, und dann auch noch andere Nationen, wie zum Beispiel China, die auch alle sich dann zusammen geformt haben gegen die europäische Macht. Das wird kommen. Wir sehen bereits jetzt schon die Anfänge. Ich möchte Folgendes sagen, wenn es heute das Tier bereits schon gäbe, wenn es sich das Tier als solches manifestiert hätte, ich meine, leben wird dieser Mann schon, ein Mann aus österreichischer oder deutscher Herkunft, aller Wahrscheinlichkeit nach deutscher Herkunft. Dieser Mann lebt heute. Wir wissen noch nicht genau, wer es ist. Wir haben vielleicht gewisse Ideen. Aber wenn dieses Tier bereits an der Macht wäre, wenn es bereits heute zu diesem 10-Nationen-Staatenbund, der ja prophezeit ist in der Bibel, gekommen wäre und diese 10 Nationen oder Gruppen von Nationen in Europa geben ihre Macht dem Tier, dann wären wir bereits da, was die Bibel sagt, geschehen wird. Dann würde es einen Krieg geben. Jetzt schon. Einen atomaren Krieg zwischen diesem europäischen Reich unter deutscher Führung und diesem fernöstlichen Reich unter russischer und chinesischer Führung. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir bewegen uns darauf hin, mit Riesenschritten. Sie können sich unsere Predigt von im Februar 2022 nochmal anhören, 2022 in der Prophezeiung. Darauf möchte ich jetzt nur hinweisen, aber wir gehen auf einiges in dieser Predigt ein. Heute werden die Russen bereits schon auf einen größeren Krieg, als was bereits jetzt schon geschehen ist, vorbereitet. Durch die Propaganda, die von Russland ausgeht. Und wie gesagt wurde, keiner außer den Russen glaubt an das, was der Putin davon sich gibt. Ja, das ist nicht ganz so richtig. Ich bin erstaunt, wie einige Medien auch in Deutschland über die Situation berichten und den Westmächten die Schuld geben an dieser Eskalation. Das ist nicht nur engstirnig, das ist blödsinnig. Aber interessant ist auch, dass Putin von vornherein das vorgehabt hat, schon seit vielen, vielen Jahren, dass er die Ukraine besetzen will. Und das ist prophezeit. Ich meine, er weiß das natürlich nicht, dass es prophezeit ist. Aber es ist prophezeit, dass sich Russland und die Ukraine vereinigen werden, letztendlich gegen Kontinentaleuropa. Kriege beginnen mit Worten. Das wird für lange Zeit nicht begriffen. Sie können keine Kriege führen, wenn sie nicht die Bevölkerung hinter sich haben. Und die Bevölkerung müssen sie dadurch hinter sich haben, dass sie ihnen Propaganda vortischen. Und das gilt natürlich in jedem Krieg. Und das gilt natürlich für jede Nation. Ich möchte Ihnen die Chronologie jetzt mitteilen, was wir erlebt haben im Hinblick auf Russland und die Ukraine in den letzten Wochen. Die Welt schrieb am 22. Februar: In Europa droht ein Krieg, aber von der Friedensbewegung in Deutschland ist nichts zu hören. Warum wohl nicht? Weil viele eine falsche Vorstellung haben von dem, was Russland eigentlich vorhat. Keine Demonstration, nichts. Wenn es darum geht, Amerika am Zeug zu flicken, sind deutsche Moralisierer gerne dabei. Die russische Aggression aber scheint niemanden zu stören. Das ist erbärmlich. Am 15. Februar 2003 demonstrierten in Berlin rund 500.000 Menschen auf der Straße. Es ging um den Irakkrieg. Heute zeichnet sich ein Krieg vor der Haustür ab, mitten in Europa, und es interessiert niemanden. Die deutsche Friedensbewegung ist erbärmlich, sie ist feige und opportunistisch. Und sie ist in vielen Fällen auch links gerichtet, was auch mit der Schweigsamkeit gegenüber Russland zu tun hat. Bild Online schrieb am 21.02. Die USA warnen. Moskau erstellt bereits Listen von Ukrainern, die nach einer militärischen Besetzung getötet oder in Lager geschickt werden sollen. Und der ukrainische Chef und auch der Stellvertreter, die wurden interviewt und die haben gesagt, ja, sie wissen zwar nicht hundertprozentig, dass es solche Listen gibt, aber sie würden es in keinster Weise in Frage stellen. Washington Post hat dazu Folgendes gesagt: Folter, gewaltsames Verschwinden lassen, willkürliche Verhaftungen und weit verbreitetes menschliches Leid würden in der Zeit nach einer Invasion in der Ukraine an der Tagesordnung sein, heißt es in dem Brief an die UN. Besonders im Visier stünden russische und belarussische Dissidenten, die sich im Exil in der Ukraine aufhalten, aber auch ukrainische Journalisten, Antikorruptionsaktivisten und weitere gefährdete Bevölkerungsgruppen, etwa religiöse und ethnische Minderheiten und LGBTQ+Personen. Erinnert uns das ein wenig an die Vorgehensweise der Nazis im Dritten Reich. Wir sprachen von einer Diktatur in Kanada. Hier wird natürlich ganz klar eine Diktatur beschrieben, die von Russland ausgeht und die letztendlich auch dann Weißrussland und die Ukraine und vielleicht andere ehemalige russische Satellitenstaaten mit umfassen wird. Außerdem heißt es, würden russische Streitkräfte wahrscheinlich tödliche Maßnahmen anwenden, um friedliche Proteste und andere friedliche Ausübungen des Widerstandes der Zivilbevölkerung zu unterdrücken. Ja, das ist klar, dass das geschehen wird. Langfristiger Plan des brutalen Besatzungsregimes: Wenn der Widerstand erst einmal unterdrückt bzw. ausradiert ist, könnte per Scheinreferendum über die Unabhängigkeit der Ukraine abgestimmt werden, mit dem Ziel, dass sie einen Unionsstaat mit Russland und Belarus beitritt. Nun, das ist am 21. geschrieben worden, noch vor den Ereignissen, die sich dann abgespielt haben. Aber warum jetzt? Warum geht Putin jetzt gegen Teile der Ukraine oder die gesamte Ukraine vor? Ich meine, seit über 8 Jahren hat er davon gesprochen, dass er das tun will. Nun, unter Trump hat das nicht getan. Trump war ihm ein wenig zu stark. Angeblich soll Trump ihm gesagt haben, wenn du die Ukraine angreifst, dann werden wir Moskau bombardieren. Und all die schönen goldenen Kuppeln, die werden dann der Vergangenheit angehören. Ob der Putin das so akzeptiert hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber jetzt hat er eingegriffen und angegriffen, weil es 2 neue schwache Regierungen gibt. Eine neue schwache Regierung in den Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident Biden und eine neue schwache Regierung in Deutschland unter Olaf Scholz. Und Putin sieht das genau auf richtige Weise. Die sind schwach, sagt er sich. Die sind zu schwach. Die werden nicht in wirklicher Weise gegen mich vorgehen. Ich habe jetzt die Gelegenheit erhalten, es zu tun. Und schauen Sie, ich habe den Schachweltmeister Kasparov in einem Interview gehört. Er wurde befragt, was er von Putin denkt und ob der Putin ein guter Schachspieler sei. Und der Kasparov hat gesagt, er ist überhaupt kein guter Schachspieler, weil als ein guter Schachspieler muss man sich gewisse Bewegungen, auch des anderen Gegners, vor Augen halten, wenigstens 5 Züge oder so im Voraus berechnen. Er sagte, der Putin, der kann das in keinster Weise. Aber er ist ein guter Pokerplayer. Und er hält seine Karten eng an die Brust gepresst, weil er lässt sich nicht gerne in seine Karten schauen. Aber er ist ein sehr guter Pokerplayer, der auch sehr gut bluffen kann. Und er sagte, die westlichen Nationen, die wollen auch Pokerplayer sein, aber die sind eben keine guten und die sind zu offenkundig in dem, was sie tun oder was sie nicht tun werden. Fand ich einen sehr interessanten Vergleich, den er angestellt hat. Wie schwach sich Deutschland gegeben hat bei dem Ganzen, ist zunächst einmal die Tatsache, und Sie können davon denken, wie Sie wollen. Wir berichten lediglich, was geschieht. Dass Sie also keine Waffen an die Ukraine schicken wollten, obwohl sie laufend Waffen in der ganzen Welt verschicken. Und da natürlich wurde gesagt, man sollte Sanktionen verhängen, bevor die Ukraine angegriffen wird. Wenn sie erst angegriffen worden ist, dann bringt es ja nicht mehr allzu viel. Aber Deutschland hat sich wiederum geweigert. NBC schrieb am 19. Februar, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Samstag Forderungen des ukrainischen Präsidenten zurückgewiesen, Russland jetzt zu sanktionieren. Scholz wollte sich auch nicht äußern, welche Sanktionen Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine drohen könnten. Das war am 19. Februar. Und einige haben gesagt, ja, der sollte schon etwas deutlicher werden. Und einige europäische Nationen haben auch etwas Deutlicheres formuliert. Aber Scholz hat sich in keinster Weise da kundgetan und geoutet. Die Welt schrieb am 21.02. Ein Altkanzler als Putins Lobbyist, also Schröder. Eine Ministerpräsidentin, die auf Nord Stream 2 pocht. Wegen solcher Vorgänge steht die SPD unter Generalverdacht kritikloser Nähe zu Moskau. Sie sind ein entscheidender Grund dafür, warum die SPD unter dem Generalverdacht kritikloser Nähe zu Russland steht und sich Bundeskanzler Olaf Scholz bei jeder politischen Initiative zur Eindämmung der aktuellen Krise den Vorwurf anhören muss, er nehme zu viel Rücksicht auf die Interessen der russischen Regierung und auf die der Russland-Versteher in der eigenen Partei und nicht nur in der eigenen Partei. Ich habe auch gewisse Medien gelesen in Deutschland, Österreich. Ich bin also erstaunt, wie ich eben schon sagte, über die Berichterstattung und diese freundlich russische Berichterstattung, wo alles irgendwie negiert wird, was an der Tagesordnung ist. Ich meine, ich bin erstaunt deshalb, weil auch in Deutschland es eine Partei gibt, die eigentlich, was die Pandemie angeht, relativ vernünftige Dinge vorgetragen hat, die sich jetzt total auf Russlands Seite gestellt hat. Das ist natürlich schwach, das ist erbärmlich und das ist natürlich auch total verkehrt. Newsmax schrieb am 18. Februar, der ehemalige Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sagte am Freitag gegenüber Newsmax, dass die Regierung von Präsident Joe Biden und die nationalen Medien uns in der Ukraine in den Krieg führen. Joe Biden sagte, dass mit Sicherheit ein Krieg bevorstehe, ein blutiger Krieg, sagte er. Wenn Sie glaubten, dass ein blutiger Krieg bevorstünde, würden Sie dann nicht Sanktionen gegen die Pipeline verhängen, bevor ein blutiger Krieg mit Russland und der Ukraine beginnt, fragt Grenell ganz zu Recht. Das geschah aber nicht. Das geschah nicht. Und so begann die Invasion, und es ist eine Invasion von Russlands gegenüber zumindest Teilen der Ukraine. Und erst dann hat sich Scholz erklärt, möglicherweise auf Druck hin von anderen. Aber auch diese Erklärung ist schwach, wie ich gleich noch zeigen werde. Aber Newsmax schrieb auch am 20. Februar, dass Senator Ted Cruz am Sonntag US-Präsident Joe Bidens Schwäche dafür verantwortlich machte, dass Europa am Rande eines Krieges mit Russland steht. In einem hitzigen Interview auf Fox News Sunday zog Cruz eine direkte Linie, also einen direkten Vergleich, zwischen dem chaotischen US-Rückzug aus Afghanistan im vergangenen Jahr und einer drohenden russischen Invasion in der Ukraine. Joe Bidens Kapitulation und katastrophaler Rückzug aus Afghanistan ist die schlimmste militärische Katastrophe für die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten. Und als Resultat ist, wie ich bereits im August sagte, die Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion in der Ukraine um das Zehnfache gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass China in Taiwan einmarschiert, hat sich soeben verzehnfacht. Wir sehen heute den ersten dieser beiden Stiefel zu Boden fallen. Nebenbei gesagt, Trump wurde auch interviewt und er sagte, der Einmarsch von China in Taiwan ist absolut klar, keinerlei Diskussion. Es heißt dann weiter in diesem Artikel, Cruz zufolge war die Ukraine vor einer Invasion Russlands geschützt, solange die Erdgaspipelines durch die Ukraine verliefen. Russlands Bau der Nord Stream 2-Pipeline nach Deutschland änderte all das, sagte er. Diese Pipeline war über ein Jahr lang stillgelegt, bis Joe Biden Präsident wurde und Putin am 24. Januar 2021, 4 Tage nach Bidens Vereidigung, wieder mit dem Bau dieser Pipeline begann. Weil er wusste, was passieren würde, nämlich, dass Joe Biden offiziell auf Sanktionen gegen Russland, gegen Putin verzichtete und grünes Licht für den Bau von Nord Stream 2 gab. Es besteht kein Zweifel. Für mich besteht kein Zweifel, dass durch Bidens Verhalten und durch die Schwäche von Scholz, unter anderem, Putin dazu ermutigt wurde, seine Aktionen voranzutreiben. Aber auch das Verhalten von Merkel, wie ich gleich Ihnen zeigen werde, hat da eine große Bedeutung. Nun, heute wird gesagt, warum schaltet man nicht Merkel ein? Die könnte vielleicht noch verhindern, dass Putin weiter schreitet. Man hat nicht allzu viel Vertrauen mehr in Scholz. Die meisten hatten ohnehin kein Vertrauen in ihm, als er zum Regierungschef gewählt wurde. Aber Biden wird auch irgendwie total falsch beurteilt. Die Welt schreibt, ach, das ist jetzt ein starker Mann geworden. Was für ein Witz, was für ein Blödsinn. Biden ein starker Mann geworden. Ich meine, da sieht man, wie doch verdreht die Berichterstattung in der Presse heute ist. Selbst die Welt, ein konservatives Blatt, schreibt solchen Unsinn. Die New York Times schrieb am 19. Februar, der starke Führer von Weißrussland, Belarus oder Belarus, Herr Lukaschenko, saß sanftmütig in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen, nicht mehr der prahlerische Oberbefehlshaber, sondern eher ein gehorsamer Schüler, der Anweisungen und Hilfe von seinem Meister sucht. Ich stimme ihm absolut zu, sagte Lukaschenko später zu Putins Einschätzung, dass der Westen die Schuld an der Krise in der Ukraine trage. Lukaschenko beschrieb Russland und Weißrussland nicht nur als Nachbarn und Verbündete, sondern in vielerlei Hinsicht als eine einzige Nation. Und deswegen habe ich eben schon gesagt, Weißrussland, Belarus, wo eben viele Weißrussen leben, wird Teil von Russland sein. Total. Wie auch die Ukraine. Und es heißt hier, sie sind mit Entschlossenheit verbunden, um zu verhindern, dass ehemalige sowjetische Länder, achten Sie darauf, in die Umlaufbahn des Westens abdriften. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht nicht nur um Belarus. Weißrussland hat keine eigenen Atomwaffen. Aber Lukaschenko sagte diese Woche, dass er im Falle einer Bedrohung seines Landes durch den Westen nicht nur Atomwaffen, sondern auch supernukleare und neuartige Waffen einsetzen würde, um unser Territorium zu schützen. Diese würden vermutlich alle aus Russland kommen. Und dann wurde natürlich klar am 20. Februar, als gesagt wurde, dass Russland entgegen seiner Zusicherung nach diesen militärischen Drills die russischen Soldaten keineswegs von Belarus abziehen würde. Es wurde damit einer eskalierenden Situation gerechtfertigt. Putins Behauptung, das muss man klar und deutlich sehen, die russischen Truppen würden nach diesen militärischen Übungen abgezogen werden, war von vornherein eine offensichtliche Lüge. Man muss bedenken, wer Putin war und ist. Ein ehemaliger KGB-Spion. Eine Person, die ausgebildet wurde, um zu lügen und zu täuschen und zu betrügen. Das ist sein Hintergrund. Man darf auch nicht vergessen, dass Scholz ursprünglich ein Anhänger der Maoisten war. Auch das ist sein Hintergrund. Und so hat dann der Putin zunächst einmal zwei Gebiete innerhalb der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Und dann geschah Folgendes, wie die Welt am 21.02. beschreibt. Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk für Frieden sorgen. Trotz fehlender Beweise sprach Putin bei der Fernsehansprache am Montagabend von einem Massenverbrechen am russischstämmigen Volk in der Ostukraine. Mit anderen Worten, das ist eine Rechtfertigung für den Einmarsch, den er schon seit vielen, vielen Jahren will. Und dann, heißt es, Putin stellte auch die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes in Frage. Mit anderen Worten, die haben gar keine Berechtigung zu existieren, sagt er, unabhängig von Russland. Sind alle Teil von Russland. Bild Online ergänzte am 21.02. Mit einer wahnhaften Rede hat Putin am Montagabend alle Zeichen auf Krieg gestellt. Er bezeichnete die Ukraine als US-Kolonie und ihre Regierung als Marionettenregime. Die Ostukraine sei ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte. Er warf seinem Nachbarland vor, eigene Atomwaffen bauen zu wollen, obwohl die natürlich auf alle Atomwaffen verzichtet haben damals, als es darum ging, dass die Ukraine sich mehr dem Westen annäherte. Dies komme Vorbereitungen für einen Angriff auf Russland gleich und könne nicht ignoriert werden. Natürlich, dann wird es eine weitere Begründung sein, warum man dann weitere Teile von der Ukraine besetzen kann. Der Olaf Scholz, der hatte Putin auch eine Stunde vor Putins Ankündigung, dass er diese beiden Gebiete insoweit als nicht mehr zu der Ukraine gehörig betrachten wollte, der hatte noch eine Stunde zuvor gewarnt, hat gesagt, nein, machen Sie das nicht. Naja, Putin hat dann kannsterweise darauf gehört. Das zeigt auch wiederum die Möglichkeit von Scholz, da auf Putin einzuwirken. Und dann hat Scholz die sogenannte Zertifizierung der Nord Stream 2 oder Nord Stream 2 Pipeline bis auf Weiteres aufgehoben. Das wurde natürlich sehr großartig in der Presse gefeiert, aber hören wir uns einmal genau an, was eigentlich hier geschehen ist. Bild Online schrieb am 22. Februar, Bundeskanzler Olaf Scholz, 63 SPD, hat am Dienstag die Pipeline Nord Stream 2 gestoppt. Ja. Das heißt dann weiter, vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts habe er das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung auf Eis gelegt. Scholz erklärte, er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen verwaltungsrechtlichen Schritte zu unternehmen, damit vorerst, achten Sie auf das bedeutungsvolle Wort, vorerst, keine Zertifizierung der Gaspipeline erfolgen kann, sagte er. Und dann stellte er klar, ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen. Das Problem ist nur, die waren schon seit einiger Zeit auf Eis gelegt, weil der Zertifizierungsprozess aufgehalten wurde, weil Deutschland sagte, die müssen sich zunächst einmal hier in Deutschland etablieren. Also eine Änderung hat eigentlich in keinster Weise stattgefunden. Das war von vornherein schon der Fall. Das heißt dann weiter, Russlands Ex-Präsident und Vizechef des Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, spricht von einer möglichen Verdoppelung der Gaspreise für die Kunden in Europa. Stand jetzt, 1000 Kubikmeter Gas kosten im Import in der EU rund 900 Euro. Also er spricht jetzt von einer Verdoppelung dieser Preise. Aktuell, und das ist jetzt auch wichtig zu begreifen, aktuell bezieht Deutschland bereits jetzt schon, unabhängig jetzt von dieser Nord Stream Pipeline Nummer 2, die beziehen bereits 55%, wie es hier heißt, andere sagen 60% seines Erdgases aus Russland. Ja, was, wenn Russland den Gashahn abdreht. Jetzt wird gesagt, ja, das ist dann kein großes Problem für Deutschland für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich ausgesprochen fraglich. Ich meine, Deutschland bezieht ja schon sein Gas aus Russland. 60%, wie es heißt. Nun, Biden hat jetzt auch Sanktionen gegen Russland und die beiden Gebiete in Ostukraine verhängt. Der bezieht übrigens auch Gas aus Russland. Aber die werden in keinster Weise mit scharf beschrieben. Sie sind auch vergleichsweise zahm, obwohl er sagte, das sind scharfe Sanktionen. Und der Putin kann leicht damit leben. Jedenfalls, was bislang geschehen ist. Und jetzt kommt der Gipfel. Das ist jetzt meine Aussage. Und es zeigt die Zusammengehörigkeit dessen, was ich heute mit Ihnen behandeln wollte und nach wie vor behandeln werde. Die Parallelität zwischen dem, was in Kanada geschieht und dem, was in Russland im Hinblick auf die Ukraine geschieht. Jetzt kommt der Gipfel der Heuchelei, meines Erachtens. Bild Online schrieb am 23. Februar. Auch Kanada beschließt Sanktionen gegen Russland. Kanadier dürften, wie die Amerikaner, künftig ebenfalls keine russischen Staatsanleihen mehr kaufen oder mit zwei staatlichen russischen Banken Geschäfte machen, teilte die Regierung am Dienstag in Ottawa mit. Auch werde man Mitglieder des russischen Parlaments bestrafen, die für die Anerkennung der separatistischen Region oder der separatistischen Regionen gestimmt hatten. Premier Justin Trudeau hob die Einigkeit der westlichen Partner bei der Verhängung starker Sanktionen gegen Moskau hervor und betonte vor allem die vorläufig gestoppte deutsche Gaspipeline Nord Stream 2. Diese wäre eine bedeutende Einnahmequelle für den russischen Staat gewesen. Die Einstellung mache einen Unterschied. Bislang macht es noch gar keinen Unterschied, weil bislang noch gar nichts läuft. Aber hier ist ein absoluter Diktator, Trudeau, der verhängt Sanktionen gegen einen anderen absoluten Diktator, Putin. Das kommt einer solchen Heuchelei gleich, die sie kaum vorstellbar ist. Aber leider in der Geschichte geschieht das immer und immer wieder. Und dann hat Putin noch in einer weiteren Rede am 22.02. gefordert, dass die Ukraine entwaffnet wird und erklärt, dass das Minsker Abkommen, das von ihm gebrochen wurde, nun tot sei. Und viele sehen in dem Einmarsch Russlands in die Ostukraine nur eine vorläufige Maßnahme. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erneut vor einem groß angelegten und vollständigen Angriff Russlands auf die Ukraine gewarnt. Er betonte, Russland habe weit über 150.000 Truppen vor Ort, einige sagen mehr noch 200.000, die alle gefechtsbereit wären. Immer mehr Truppen kommen aus ihren Lagern heraus. Das Ganze war eine absolute Vorbereitung, alles das, was Putin in den letzten Wochen getan hat, eine absolute Vorbereitung für eine Invasion. Das war nicht notwendig für irgendwelche Militärübungen. Und so kommt es halt zu Kriegen. So kommt es halt zu damit verbundenen Konsequenzen, auch wirtschaftlichen Konsequenzen. Und ich fand diesen folgenden Kommentar von Bild Online vom 22.02. mit dem Titel Merkels fataler Fehler interessant. Da heißt es, Putin ist so gefährlich wie nie und Deutschland trägt dafür eine große Verantwortung. Schon vor Jahren erklärte der Kreml-Chef, dass er den Untergang der Sowjetunion für die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts hält. Anstatt den Diktator ernst zu nehmen, ließ die Bundesregierung ihm jedes Verbrechen durchgehen. Selbst nach Abschuss des MH17-Flugzeugs mit 300 Todesopfern. Diese Fehler von Altkanzlerin Angela Merkel und ihrem damaligen und jetzigen Präsidenten, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, rächen sich jetzt. Mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist klar, unser Kontinent und auch Deutschland ist so gefährdet wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Denn Putin sieht die Ukraine womöglich nur als Zwischenschritt. Man darf seine Feinde nie unterschätzen. Und das Fazit ist klar. Ukraine und Weißrussland werden sich mit Russland total vereinigen, auf welche Weise auch immer. Denn das ist biblisch prophezeit. Nebenbei gesagt, ein Sprecher von Putin hat im Dezember erklärt, und ich habe auch dieses Interview jetzt gesehen, dass am 22.02.2022 die Welt anders aussehen wird, was die Ukraine angeht. Er wurde ganz deutlich mit dieser Drohung, dieser Androhung, keiner nahm sie scheinbar ernst. wie auch Hitler in seinem Buch Mein Kampf ganz deutlich gemacht hat, was er vorhatte. Und keiner nahm es ernst. Die Vereinigung von Russland und Weißrussland und Ukraine ist vorherbestimmt. Ich habe das vorher bereits schon gesagt in anderen Predigten. Ich will das noch einmal kurz mit Ihnen durchgehen. Die Bibel zeigt, dass nachdem die 10 europäischen Nationen unter der Führung des heutigen Assyriens, Deutschlands, dem babylonischen System, viele Länder unterdrücken und einnehmen werden, sie selbst in einem Krieg von den heutigen Medern besiegt werden. Und wir haben viele Stellen, die wir Ihnen damals dann auch mitgeteilt haben in anderen Predigten. In früheren Zeiten lebten die Meder im heutigen Iran. Ursprünglich unter assyrischer Herrschaft rebellierten sie gegen die Assyrer, vertrieben sie und zwangen ihre Herrschaft in Persern auf. Sie griffen daraufhin Ninive an und brachten das assyrische Reich zu Fall. Unter Kyros dem Großen wurden die Meder und die Perser als ein Volk angesehen, aber die Encyclopaedia Britannica weist darauf hin, dass einige Meder keine Perser oder Indoeuropäer waren, sondern vielleicht mit den zahlreichen Stämmen aus dem Kaukasus verwandt sind. Die heutigen Meder sind deshalb im heutigen Russland und in umgrenzenden Gebieten wie der Ukraine und Weißrussland zu finden. Und wenn es also heißt, dass die Meder hauptsächlich das europäische Reich angreifen werden, dann sind es natürlich die Russen und die Weißrussen und die Ukrainer, die diesen Angriff durchführen werden, natürlich auch mit Unterstützung von anderen Mächten wie China, Japan, Nordkorea möglicherweise und anderen fernöstlichen Ländern. Und schauen Sie, es ist Satan der Teufel, der das alles dirigiert. Es ist Satan der Teufel, der das alles inszeniert, der dazu beiträgt, dass es zu mehr und mehr Diktaturen kommt, wie in Kanada, wie auch bald in Europa. Und dass die Menschen diese Diktaturen annehmen werden. Die haben jetzt bereits schon viele diktatorische Maßnahmen angenommen, ungefragt angenommen, ohne daran zu zweifeln, dass dies vielleicht richtig sein möge. Und es wurde auch jetzt gesagt, zumindest hier in Amerika, von einigen, die Putin sehr gut kennen, dass er sich verändert haben soll. Dass er nicht mehr derselbe ist, der er einmal war. Nun, wenn er sich verändert hat, dann kann das sehr wohl auf die Einflussnahme von Satan, dem Teufel und seinen Dämonen zurückzuführen sein. Auch das dürfte man in keinster Weise ignorieren. Die Drohung durch Russland und mehr noch die Unzuverlässigkeit von den USA und natürlich auch jetzt Deutschland, sogar noch mehr als unter Merkel, wird aber Europa mehr und mehr motivieren, eine eigenständige Armee auf die Beine zu stellen. Und diese Armee wird diktatorisch sein und auch zum Einsatz kommen. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die ich jetzt kurz zusammenfassen möchte, nicht alle mit Ihnen lesen möchte, weil mir die Zeit ausgeht und wenn ich zu lange spreche, dann sind einige auch davon nicht begeistert. So will ich also kurz zusammenfassen, was die Bibel uns sagt. Zunächst wird es ein wirtschaftliches, diktatorisches System geben. Ein wirtschaftliches, kriegführendes System. Und Sie finden eine Beschreibung dieses wirtschaftlichen, babylonischen Systems in Offenbarung 18. Und wenn Sie die Stellen durchlesen, hauptsächlich in den Versen 3 und dann 11 bis 13, dann lesen Sie, dass da auch mit Leibern gehandelt wird, mit Organen und mit Seelen von Menschen. Sklaverei wird hier klar und deutlich angesprochen. Man hat heute schon Sklaverei in China, in Japan, Kinderarbeiten, die da durchgeführt werden, Leute, die in Lagern sind, die da Arbeiten durchführen müssen, um das wirtschaftliche System in diesen Ländern aufrechtzuerhalten. Man denke an das Dritte Reich, an die Konzentrationslager und wie da sehr viel produziert wurde von den Gefangenen. Aber dieses System wird ein grausames System sein. Ein System, das von Mord und Totschlag ausgehen wird. Die werden da nicht zurückschrecken, eine solche gewalttätige Funktion durchzuführen. Sie können das nachher in Offenbarung Kapitel 18 durchlesen. Die Verse 22 bis 24. Und auch in Offenbarung 17 und Vers 6. Und dieses wirtschaftliche, kriegführende System wird auch ein religiöses System sein. Eine Verbindung zwischen Staat und Religion. Und sie wird alle verfolgen, die nicht teilhaben wollen an dieser Verbindung zwischen Staat und Religion, wie diese Religion definiert und ausgeführt werden wird. Wir hatten das bereits eben schon gelesen, Offenbarung 13, Vers 4. Sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer vermag, mit ihm Krieg zu führen? Wie ist die Zürcher Bibel übersetzt? Ja, dieses System wird Krieg führen. Gegen alle, die ihm widerstehen. Und keiner kann diesem Tier, diesem System widerstehen. Das heißt auch, in Offenbarung 13 und Vers 5, aus der Zürcher Bibel zitiert, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu besiegen. Dann eine weitere interessante Stelle, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte, dass das Tier näher beschreibt und definiert, findet sich in Daniel Kapitel 11. Die Verse 31 bis 39, auch das können Sie sich nachher durchlesen. Ich habe das in vergangenen Predigten öfters auch schon behandelt. Aber es geht mir hier jetzt um Vers 38, wo das Tier oder der König des Nordens, die gleiche Persönlichkeit, der König von Assyrien, gleiche Persönlichkeit, König Jared, gleiche Persönlichkeit, wieder beschrieben wird. Es heißt hier in der Lutherbibel 84, er wird den Lieblingsgott der Frauen nicht achten, aber Gott steht da keineswegs. Das ist eine Ergänzung. Die Schlachterbibel schreibt, er wird sich nicht um die Sehnsucht der Frauen kümmern. Und die Schlachterbibel hat dann die folgende Anmerkung. Dies könnte bedeuten, dass der, die schreiben hier Antichrist, die Rede ist hier von dem Tier, dem König des Nordens, dass er homosexuell ist. Aber mit Sicherheit meint es, dass er kein normales Interesse an Frauen besitzt. Es kann eine Persönlichkeit sein, die beides ist, die scheinbar ein normales, in Anführungszeichen, Leben führt, verheiratet ist, Kinder hat, aber dann insgeheim auch homosexuell ist. Also das alles sind dies Möglichkeiten. Das würde auch ein bisschen darauf hindeuten, bei was für einer Persönlichkeit es sich mit dem Tier handeln könnte. Aber es heißt auch, dass er in Daniel 11 einen fremden Gott anbeten wird, verehren wird, ihm huldigen wird. Der wird der Gott der Festungen genannt. Ein Gott, wie es heißt, den seine Vorfahren gar nicht kannten. Was ist damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Nun, die Bibel spricht auch von einer weiteren Persönlichkeit, dem falschen Propheten. Einer Persönlichkeit, die aufgrund der Macht Satans erscheinen wird, der die Macht hat, sogar Feuer vom Himmel herunter auf die Erde zu holen. Er wird auch in Hesekiel 28 beschrieben, in den anfänglichen Versen. Da wird davon gesagt, dass er der moderne Fürst von Tyros ist. Es geht um eine Endzeitprophezeiung hier. Und es heißt hier in der Lutherbibel 1964, in den Versen 1 bis 2, dass er sagt, ich bin Gott. Ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer. Und auch in Vers 9 wird davon geredet, dass er dann nicht mehr sagen wird, ich bin Gott, wenn er seinen Atem aufgibt, wenn er getötet wird. Es handelt sich bei diesem Fürsten von Tyros, diesem falschen Propheten, es handelt sich um den Mann der Bosheit, um den Mann der Sünde, um den Mann der Gesetzeslosigkeit, der auch im Neuen Testament beschrieben wird. Und die Schlachterbibel, interessanterweise, beschreibt ihn auch als das kleine Horn. Das kleine Horn. Aus Daniel 7. Das kleine Horn, das kommen wird und gekommen ist, um drei der vorhergehenden europäischen Mächte zu vernichten. Und der dann gegen die Heiligen vorgeht, auch. Und der sich unterstehen wird, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Welche religiöse Macht hat das getan? Welche religiöse Macht hat uns gesagt, dass wir den Sabbat zum Beispiel nicht mehr zu halten haben? Wir müssen jetzt den Sonntag halten. Und in der Vergangenheit war es sogar so, dass alle diejenigen, die den Sabbat nach wie vor halten wollten, die wurden als von Christus entfernt bezeichnet und den staatlichen Behörden übergeben, um getötet zu werden. Es handelt sich hier um den falschen Propheten, der diese religiösen Auswirkungen angeordnet hat in der Vergangenheit und noch in weitaus größerer Weise ausüben wird. Ich meine, der falsche Prophet wird es in der Zukunft tun, aber das kleine Horn tat es in der Vergangenheit, diese religiöse Macht. Im 2. Thessalonikerbrief, in Kapitel 2, da wird ja davon gesagt, dass dieser falsche Prophet, der Mann der Sünde, der Mann der Gesetzeslosigkeit kommen wird, um von sich vorzugeben, Gott zu sein, wenn er im Tempel Gottes sitzt. Und Christus sagt, wenn man euch sagt, glaubt nicht, dass er drinnen im Hause ist, wie es Matthäus Kapitel 24, Vers 26 übersetzt. Er sagt, drinnen im Haus, in der Lutherbibel. Aber die Schlachterbibel schreibt, in den Kammern. Der Berferdebibel schreibt, in den Gemächern. Es geht um den Tempel. Dieser Mann der Sünde wird in dem Tempel Gottes sein, der noch gebaut werden wird in Jerusalem, dem dritten Tempel, von sich vorgeben, Gott zu sein. Und Christus sagt, und wenn sie euch dann sagen werden, ja, der ist jetzt da in den Gemächern, in den Kammern des Tempels, dann glaubt es nicht. Glaubt nicht, dass ich es bin, der da jetzt haust. Auch wiederum klare Beweise, dass es einen dritten Tempel noch geben wird. Und das Tier wird ihn unterstützen. Es wird ihn unterstützen, im Tempel Gottes zu residieren. Es wird ihn als den Messias anerkennen. Er wird ihn soweit, wie es heißt, den fremden Gott der Festungen anbeten, verherrlichen, ihm huldigen. Den hatten natürlich die Vorfahren nicht gekannt, den gab es ja damals dann noch gar nicht. Aber das Tier wird es tun. Es gibt viele Andeutungen darauf, dass er ihn tatsächlich als den falschen Messias anerkennt. Sogar noch vielleicht bis zum Schluss anerkennt. Denn sowohl das Tier als auch der falsche Propheten werden ja gemeinsam von Jesus Christus in den feurigen Pfuhl geworfen, in einen feurigen Pfuhl, wenn Christus zurückkommt. Schauen Sie, Kanada hat uns gezeigt, wie schnell sich ein sogenanntes freiheitliches Land in eine Diktatur verwandeln kann. Wie ich sagte, Deutschland hat auch seine Notstandsgesetze, so wie sie Kanada hat, die bislang nicht angewendet worden sind in Kanada, aber jetzt wurden sie angewandt. Wir werden sehen, wann es in Deutschland der Fall sein wird. Und die Ukraine hat uns gezeigt, wie schnell sich ein Krieg entwickeln kann. Und wenn das Tier und diese 10 Nationen und die Armee, wie ich bereits eben sagte, heute bestehen würden, dann wäre das in der Tat bereits jetzt schon das absolute Ende. Doch wir haben einen Vorgeschmack bekommen, was geschehen wird, was in Bälde geschehen wird. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Und ich wollte Ihnen heute diese Predigt geben, um Ihnen zu zeigen, wie nahe wir an die Endzeitprophezeiungen herangerückt sind. Es braucht nicht mehr viel, um das alles in Gang zu setzen. Und wie schnell kann es geschehen? Wie schnell geschah es in Kanada fast über Nacht? Und wie schnell geschah es jetzt in der Ukraine? Man hat zwar von Kriegsgerüchten gehört, aber jetzt ist der Krieg da. Und er wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so schnell vorüber sein. Nun, die Bibel sagt uns nicht, dass es einen Krieg geben wird zwischen Russland und Amerika, der großartige Ausmaße haben wird. Und die Bibel sagt uns auch nicht, dass es jetzt bereits schon einen Krieg geben wird zwischen Europa und Russland. Aber er wird kommen. Und er wird bald kommen. Und wir müssen alle wachsam sein und darauf achten, was geschieht und uns nicht irgendwie ablenken lassen von falschen propagandistischen Ideen, auch in den Massenmedien, sondern bleiben Sie am Ball und achten Sie auf das, was uns die Bibel sagt. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.